Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Weltweit gehen Menschen heute auf die Straße gegen die immer noch große Ungleichberechtigung von Männern und Frauen. Und in Polen ist der Konflikt zwischen Frauen und der Politik gerade besonders groß, nachdem die Regierung ja im Herbst ein noch schärferes Abtreibungsgesetz verabschiedet hat. Da gab es riesige Frauenstreiks, wie sie in Polen genannt werden. Und wie das heute ist und welche Rolle da auch die Kunst und visuelle Symbole spielen in Polen, darüber spreche ich mit der deutsch-polnischen Künstlerin Anna Krenz. Herzlich willkommen, Frau Krenz.
Ja, hallo, hallo.
Sie sind ja in Berlin, Sie sind nicht in Polen, aber natürlich sind Sie in enger Verbindung. Was haben Sie denn heute von Aktionen und Demos in Polen mitbekommen? Was ist da zu erwarten?
Es ist nicht nur heute, dass die Menschen in Polen demonstrieren. Es gab eigentlich sehr viele Demonstrationen am ganzen Wochenende, also Samstag, Sonntag und auch heute. Aber zum Beispiel, wir in Berlin, wir haben heute Tag frei, deswegen man kann schon seit 8 Uhr auf die Straßen stehen. Aber in Polen ist es normaler Arbeitstag. Na gut, in Pandemie ist natürlich alles anders. Aber die Frauen, Ständchen, die demonstrieren den ganzen Wochenende. Es gibt täglich Demos, die sind natürlich wesentlich kleiner als die letzte Demos, weil heute feiern wir und wir kämpfen weiter. Mhm. Aber ich würde sagen, die Menschen sind auch sehr, sehr müde und manche haben immer noch Angst vor der Pandemie und Ansteckgefahr. Deswegen, klar, die Menschen in Polen gehen auf die Straßen und ja, aber es ist ein bisschen weniger als, weil, ja, die Frauen stehen schon seit Wochen auf die Straßen und es gab so viele polizeigewaltige Situationen und es ist sehr viel Arbeit, immer auf die Straßen zu gehen, das muss ich zugeben. Aber trotzdem, die stehen heute vor allem natürlich weiter, die kämpfen weiter.
Genau, die kämpfen weiter und natürlich war im Herbst der große Höhepunkt. Und was da auch aufgefallen ist, dass in Polen bei den Frauenstreiks die visuellen Symbole und das Künstlerische sehr ausgeprägt war. Also zum Beispiel sieht man da ja immer eigentlich diesen roten Blitz von der Illustratorin Ola Jasnowska, mit dem Sie auch arbeiten, oder dieses Negativbild von Barbara Kruger. Was würden Sie denn sagen, wieso sind diese Bilder oder diese künstlerischen Ausdrucksformen so wichtig für die Frauenbewegung in Polen?
Ach, nicht nur Frauenbewegungen. Es ist so, dass Polen vor allem durch alle in die Geschichte, da spielte Kunst immer eine Rolle. Zum Beispiel in kommunistischen Zeiten war Kunst der Mittel, um andere demokratische oder freie Botschaften zu vermitteln. Deswegen Polen und Politik. Es war immer Kunst. Kunst ist immer wichtig in Polen, vor allem wenn es um Politik geht. Und klar, beim Frauenstreik natürlich auch, weil wenn man denkt, keine Ahnung, über polnische Plakatschule oder polnische Grafiken, die Menschen machen immer Grafik, Plakate. Die sind immer, nicht immer, aber sehr oft minimalistisch und stark. Deswegen, klar, bei Frauenstreik natürlich, es sind auch Symbole, die sehr einfach sind, aber sehr sehr präsent und sehr stark. Zum Beispiel, ja, genau, gegen den Blitz, das ist, stimmt, das ist von Ola Jasanowska und sie ist die Hauptkünstlerin. Sie war von polnischer Frauenstreik. Jetzt gibt es auch eine andere Künstlerin, Victoria Konwent, mit der arbeite ich zusammen im polnischen Frauenrat, die gerade gegründet ist. Mhm. Deswegen, ja, wir verbinden uns über die Grenzen hinaus, online natürlich. Aber ja, es ist immer wichtig. Kunst und Politik in Polen, es war immer so. Deswegen bei Frauenstreik natürlich.
Vielleicht nochmal ganz konkret auf Ihre eigene Kunst zu sprechen zu kommen, weil Sie selbst ja auch Künstlerin sind und Sie machen auch performative Aktionen zum Beispiel. Was würden Sie denn sagen, was kann Ihre eigene Kunst in diesem Kontext bewirken? Wieso ist es dann für Sie wichtig, da künstlerisch auf die Straße zu gehen?
Naja, weil ich eine Künstlerin bin und ich lebe mit Kunst. Kunst für mich ist es das Wichtigste. Und klar, wenn man über Politik sprechen will, also ich mache politische Kunst sowieso. Aber wenn man politische Kunst macht, dann es wird in Galerien White Cubes ausgestellt. Und natürlich, da gibt es nur ein kunstliebende Publikum, die das sieht. Aber manchmal muss man diese Botschaft, die man hat, ein bisschen raus aus der Blase nehmen. Und genau, auf die Straßen. Und klar, ich mache nichts anderes als wenn ich ein Kunstprojekt für Kunstgalerie vorbereite. Also ich male genauso wie gestern Nacht. Ich habe auch gemalt für heute. Heute hatten wir eine Performance gemacht in Nettelbeckplatz, also Widerstandsplatz in Berlin-Wedding. Das gab es eine Performance mit Gedichte, mit Malerei. Deswegen, ich mache nichts anderes als sonst für Kunst, nur Publikum ist anders und Umgebung ist anders. Und es hat ganz andere Bedeutung, weil es trifft die Menschen, die genau dahin kommen, um etwas zu hören. Und es wirklich, ich finde, Kunst ist das Gewissen der Menschheit, Menschlichkeit. Deswegen, wir KünstlerInnen, wir haben das Recht zu sprechen über wichtige Themen, über Tabus, über manchmal, es fällt einfacher, etwas mit dem Kunst zu vermitteln, als mit Wörtern. Vor allem heutzutage, wenn da sind sehr viele böse Wörter im öffentlichen Raum. Deswegen manchmal benutzt man das Bild oder Gedichte oder
was weiß ich,
etwas zu vermitteln.
Und es hat einen sehr starken Ausdruck natürlich, dass dann nochmal anders ankommt. Das sind Bilder, die sich dann vermitteln. Zum Schluss nochmal ganz kurz, weil Sie ja eben heute in Berlin demonstriert haben und nicht in Polen. Für was genau sind Sie denn auf die Straße gegangen? Gegen was haben Sie heute demonstriert?
Okay, wir haben natürlich heute in Solidarität mit polnischen Frauen demonstriert, klar. Aber ich betone das sehr oft, dass wir in diese Situation alle gemeinsam stecken. Also wir stehen auf die Straßen für die Frauen in Polen, für die Frauen in Deutschland, weil wir hier leben. Ich finde es sehr wichtig, diese schwesterliche Zusammenarbeit nochmal zu betonen. Mhm. Also diese Bottom-up. Frauen, polnische Frauen, Frauen in Deutschland, die sollten gemeinsam stehen und gemeinsam kämpfen. Und heute hatten wir eine Performance gemacht. Klar, es ging um Abtreibung in Polen, es ging also wir hatten eine Protagonistin, eine Figur heute beim Performance, eine junge Dichterin, Irena Bobowska. Die war in die Kriegszeiten, sie ist total unbekannt in Polen und Berlin sowieso. Deswegen, ich versuche, solche Personen immer in den Vordergrund zu bringen und die Geschichte für die zu schreiben, weil die sind immer vergessen, weil die Geschichte ist von Männern geschrieben, von Generalen, Diktatoren, keine Ahnung. Und deswegen, ich wollte an eine Person erinnern, Irena Bobowska, junge Dichterin, die von damals in die Kriegszeiten von Gestapo geschnappt wurde, weil sie eine Zeitung gemacht hat, eine Widerstandszeitung. Sie war Antifaschistin und sie war aus Poznań, meine Heimatstadt, Posen. Und sie wurde irgendwann mal nach Berlin-Moabit zum Gefängnis mitgebracht und mit Guillotine einfach getötet. Ermordet. Und ich finde wir alle kennen Sophie Scholl, aber Irena Bobowska gab es ja auch da. Sie war auch eine Widerstandskämpferin und deswegen, ich habe das verbindet, die polnische Dichterin aus der Kriegszeit, die gegen Nazis gekämpft hat, genauso wie die Frauen heutzutage gegen diese autoritären Systeme in Polen oder auch in Deutschland kämpfen. Und wir haben das auch natürlich mit Frauenrechten in Polen verbunden, mit sehr viel, wir haben auch sehr viel mit der Musik und Stoff und Malerei gearbeitet.
Also ich
sehe, es ist wichtig, über die Grenzen.
Absolut, wichtig über die Grenzen und wichtig, die Geschichten immer wieder zu erzählen. Das sagt die deutsch-polnische Künstlerin und feministische Aktivistin Anna Krenz heute zum Weltfrauentag hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank, Frau Krenz.
Dankeschön, danke.
Und wenn Sie mehr Stimmen, mehr Perspektiven von Frauen hören wollen heute, ich kann Ihnen unsere DLF-Audiothek empfehlen. Der ganze Bereich Entdecken in unserer App, der ist heute voll mit Berichten von und über Frauen ausschließlich. Viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's ab nach Zamunda. Vielleicht erinnern Sie sich, Ende der 80er war Eddie Murphy der Prinz aus Zamunda. Super erfolgreicher Film. Zamunda, das fiktive Königreich in Afrika. Und jetzt, 33 Jahre später, geht diese Zamunda-Geschichte weiter. Der Prinz von Zamunda Teil 2 ist raus. Im englischen Original Coming to America. To im Sinne von 2. Wieder mit Eddie Murphy als Prinz bzw. König von Zamunda. Unser Filmkritiker Matthias Dell hat es gesehen. Erstmal, wie geht die Geschichte denn weiter? Der erste Teil endet ja mit einem Happy End. Prinz aus Zamunda findet eine Frau aus New York, eigentlich alles gut. Wo knüpft die Geschichte jetzt an?
Also Scheidung ist kein Thema, das Happy End bleibt bestehen, aber was als Problem existiert, ist, dass Eddie Murphy in seiner Rolle als jetzt König Akeem mit der Frau Lisa nur 3 Töchter hat und dass die Tradition es irgendwie will, dass da ein Mann Thronfolger werden muss und außerdem auch noch kriegerische Bedrängungen von einem Nachbarstaat namens Nextdoria vor der Tür stehen, die auch einen Regenten fordern, der männlichen Geschlechts ist. Das ist natürlich ein bisschen konstruiert, löst sich am Ende auch auf, aber motiviert dann eben die neuerliche Reise nach New York, nach Amerika. weil nämlich dem Begleiter von Eddie Murphys Figur Akeem, der von Arsenio Hall gespielt wird, einfällt, dass er damals, bevor er Lisa, seine große Liebe, getroffen hat, mit einer Frau eine Affäre hatte, aus der wiederum ein Junge hervorgegangen ist. Lavelle Johnson heißt der. Und der wird jetzt besucht mit dem Versuch, ihn zu rekrutieren für seine Rolle als Thronfolger.
Das ist natürlich interessant, als Sohn aus einer Affäre, der jetzt das Königreich von Zamunda retten soll. Wir wollen nicht so viel spoilern, aber geht es alles gut?
Das geht gut mit den gleichen Argumenten im Prinzip, wie damals Lisas Vater überzeugt worden ist, nämlich mit dem unermesslichen Reichtum, den die Königsfigur, Prinzfigur mit sich rumträgt. Erstmal ist es so, dass in der Wohnung, als dann Akeem versucht zu erklären, warum jetzt irgendwie der Junge mit nach Zamunda muss, dass da so ein bisschen Widerstand da ist, gerade von dem Onkel, der ihn so mit großgezogen hat und der nicht so richtig sieht, warum er darauf jetzt verzichten soll. Wir können ja mal reinhören.
I've come back for my son. And have him take his rightful place on the throne.
Ain't nothing happening. Zamunda, Wakanda, Connecticut, I don't know where you're from.
Exactly.
But I've been enforcing this boy's life since he was born.
Please. It's the boy's birthright. I'm only giving him an opportunity to have a better life.
Also die Eddie Murphy-Figur Akeem, die beharrt darauf, dass es halt das Recht qua Geburt ist, was der Junge hat und dass er auch ein besseres Leben führen könnte und dass er ihm das jetzt geben will. Und der Onkel interveniert halt und sagt, es ist ihm relativ egal, woher er kommt, aus nun Zamunda, Wakanda oder Connecticut, weil er eben diesen Jungen mit großgezogen hat.
Das ist natürlich eine spannende Parallele, ne? Da zwischen Zamunda und Wakanda. Wakanda ist ja auch ein fiktives afrikanisches Land aus dem Black Panther-Film und Zamunda eben dieses fiktive Königreich in diesem Eddie Murphy-Film. In was für ein Verhältnis stehen denn diese zwei fiktiven Orte hier?
Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass es ohne das Zamunda aus dem 1988er Film das Wakanda aus Black Panther in der Form nicht geben würde und dass es ohne das Wakanda aus Black Panther oder dem Erfolg von Black Panther diesen Zamunda Teil 2 nicht geben würde. Das hängt also unmittelbar miteinander zusammen. Da geht es quasi um eine innerschwarze Geschichtsschreibung und das macht eigentlich auch diese ganze Geschichte des Originalfilms von 1988, des Originals Coming to America und jetzt des Sequels so interessant. Obwohl sowohl der Originalfilm, würde ich sagen, auch schon Schwächen hat, sich sehr zieht, irgendwie regiemäßig eine ziemlich desinteressierte Arbeit ist. Und obwohl es jetzt auch so ist, dass man diesen Film bestimmt nicht nur wegen seiner filmischen Qualitäten zu schätzen weiß. Aber das Interessante ist eben, dass mit Coming to America damals 1988, also dem Prinz von Zamunda Teil 1, dass damit eine diasporische Erfahrung des schwarzen Amerikas einfach umgedreht wurde. Weil das, was das normale Coming to America für Schwarze bedeutet, also nach Amerika sind sie ja gekommen als versklavte Menschen, die dann auf den Plantagen arbeiten mussten. Und darauf wird auch angespielt in dem Film damals, wenn Eddie Murphy in diesen Barbershop reingeht, diesen Friseurladen, der in dem Haus in Queens ist, wo die beiden dann wohnen, um die Frau zu suchen. Da wird er als Kunta Kinte begrüßt. Und das ist ja diese Urahnfigur aus Alex Haleys Roots-Serie, die in den 70er Jahren lief, aus dem Roman verfilmt, die sehr bedeutend war, die eben diesen Einfluss noch hat, 1988. Und er wird dann eben als Afrikaner, als Kunta Kinte adressiert. Und was eben interessant ist, ist, dass Zamunda damals etwas gemacht hat, was eben Wakanda auch macht. Es verdreht einfach den Blick auf Afrika. Plötzlich ist da irgendwie Afrika, Zamunda, ein reiches, entwickeltes Land, wo überhaupt nicht gefragt werden muss, ob Geld ein Problem ist. Und das macht es schon auf jeden Fall sehr interessant.
Das ist auf jeden Fall auch die Lesart jetzt heute, 2021. Aber wie war das denn damals, 1988? Wie wurde denn der Prinz aus Zamunda damals wahrgenommen?
Also in den deutschen Kritiken, die ich jetzt nochmal angeguckt habe, die paar, die ich gefunden habe, da kommt das eigentlich nicht vor. Es gibt eine, wo sich jemand so ein bisschen wundert, dass das Bild, das Zamunda von Afrika zeichnet, nicht so richtig dem Bild entspricht, was er hat, nämlich typisch zurückentwickelt und so weiter. Aber es ist auch normal, natürlich kann man sagen, weil die weiße Kultur sich ja meistens nicht so intensiv dafür interessiert, was außer ihr passiert. Und dementsprechend diese Filme, der Prinz von Zamunda 1, auch in Amerika damals, glaube ich, sehr viel auf zwei Ebenen gelesen wurde. Also einerseits da war für die schwarze Community, die ganz viele Witze anders verstanden hat, als wiederum auch viele Weiße, die den Film aber auch gemocht haben, weil der Film war damals auch ein großer Erfolg, weltweit 500 Millionen Einspielergebnis, was auch widerlegt, dass schwarze Filme mit reinem schwarzen Cast angeblich nicht so erfolgreich seien. Und dafür war der Film auch wichtig, das zu belegen. Und was eben für die schwarze Community, glaube ich, interessant war, sind eben diese vielen Figuren, die Murphy und sein Kollege Arsenio Hall in mehreren Rollen auch noch gespielt haben und die so eine sehr breite, auch witzige und ironische Formen von schwarzem Leben aufblättern. Also zum Beispiel eben diese Friseurladenbesetzung oder dann so ein dicker, unbeliebter Soul-Sänger namens Randy Watson oder auch, was sehr lustig ist, die Black Awareness Rally, zu der die beiden dann gehen, um eine Frau zu finden. Da werden sie nämlich von dem Friseurladenbesitzer hingewiesen. Und das ist dann wiederum für die deutsche Übersetzung damals ein Riesenproblem gewesen, weil man gar nicht wusste, was man mit diesem Begriff machen soll. Wir können ja kurz mal reinhören.
Sir, wo muss man hingehen, um hier nette Frauen zu finden?
Oh, da muss man sich umsauen. Die fallen dann nicht in den Schoß.
Wir waren fast in jeder Bar von Queens.
Das fasst ihr verkehrt an, Jungs. Man kann nicht in der Kneipe gehen, um was Nettes zu finden. Ihr solltet einen musischen Ort sehen, wie zum Beispiel in der Bücherei. Dort gibt's nette Frauen und in der Kirche sind ganz nette. Oder wo ich mich heute Abend hinbegebe. Zur Versammlung des schwarzen Bewusstseins. Da ist allererste Ware. Nette, anständige junge Dinger. Also ich mache mich gleich auf den Weg.
Also Versammlung des schwarzen Bewusstseins, das ist, zeigt, wie weit natürlich diese Versammlung weg gewesen ist von deutschen Erfahrungen damals.
Damals auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, Prinz von Zamunda für viele ein Kultfilm. Wie geht der zweite Teil denn jetzt mit dem ersten um? Gibt es da viele Bezüge darauf?
Ja, man kann sagen, das ist eine ziemliche rückwärtsgewandte, nostalgische Feier, wobei das stimmt nicht ganz, weil es werden auch viele Sachen abgedatet. Aber es geht schon darum, eigentlich das Bewusstsein dafür, was der Film damals beschrieben hat und was er damals schon gezeigt hat und was damals vielleicht vielen gar nicht klar war, das nochmal deutlicher herauszustreichen. Und es ist auch interessant wiederum im Verhältnis dieses eben Zamunda-Königreichs zu den realen Lebensbedingungen in Queens, wie verschieden das eben ist. Es gibt dann die Szene, wo dann der junge Nachfolgekönig bei der Friseurin in Zamunda sitzt und feststellt, dass er gar nicht hier hingehört.
I just don't belong here.
You are the son of the king of Zamunda. You come from a long line of Joffas.
I come from a long line of broke-ass nobodies. What the hell I was thinking that I could have this or any of it?
Er selber nimmt sich wahr als jemand, der aus einer Linie von lauter Leuten kommt, die pleite sind und nichts geschafft haben. Und sie sagt ihm, du kommst aber aus einer ganz reichen und traditionsreichen, bedeutenden Königsfamilie namens Joffa. Und das ist interessant, weil hier das Leiden der schwarzen Arbeiterklasse in Amerika oder prekären Klasse hier nicht an einem weißen Bild sich orientiert, sondern an diesem sehr wohlständigen, reichen Schwarzen. Und das macht eben aus dieser ganzen Geschichte etwas anderes, macht einen anderen Blick auf schwarze Perspektiven möglich.
Insgesamt also sehenswert, würdest du sagen, Prinz von Zamunda 2?
Auf jeden Fall, weil eben der Film wirklich auch in diesem Bewusstsein, dass er quasi Geschichte geschrieben hat, das muss jetzt festgehalten werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ob es für weiße Filme so ein Geschichtsbewusstsein geben könnte, weil wiederum ohne den Prinz von Zamunda von 1988 vieles im schwarzen Kino gar nicht möglich gewesen wäre. Eddie Murphy zum Beispiel hat danach vor allen Dingen in Filmen mitgespielt, wo es einen schwarzen Cast gab, was damals auch sehr ungewöhnlich ist und heute auch noch nicht so normal ist. Und gleichzeitig werden aber auch viele Sachen, die damals problematisch sind und die auch innerhalb der schwarzen Community zu Diskussionen geführt haben. Der Colorism, der Sexismus gegenüber den Frauen, das wird auch abgedatet und so ein bisschen irgendwie angepasst. Das heißt, es ist eigentlich schon auch eine sehr neue Formulierung dessen, was der Prinz von Zamunda 1988 gewesen ist. Und damit irgendwie doch ein sehr wichtiger Punkt, das festzuhalten und das wiederum in der Form eines quasi Musicals der Populärkultur, wo ganz viele Bezüge aus den 90er Jahren, die damals wichtig waren, versammelt sind und als eine große Feier mit Kostümen und tollen Choreografien ausgelebt werden.
Das sagt Matthias Dell und der Film Prinz aus Zamunda 2 ist seit Freitag zu sehen bei Amazon Prime.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für ein eigenständiges Ministerium für Kultur ausgesprochen. Die bundespolitische Bedeutung der Kultur sei gewachsen, sagte die CDU-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. Es sei richtig gewesen, das Kulturressort anfangs im Kanzleramt anzusiedeln. Doch nach 23 Jahren gäbe es gute Gründe, die Behörde zu einem Bundesministerium zu machen. Das Grundgesetz sieht eine sogenannte Kulturhoheit der Bundesländer vor. Deshalb gibt es bislang kein Ministerium auf Bundesebene. Die Frankfurter Buchmesse will im Oktober wieder Verlager, Autoren und Besucher vor Ort empfangen. Saskia Klingelschmidt.
Die 73. Frankfurter Buchmesse steht unter dem Motto Wiederbegegnung, in Englisch Reconnect. Die Veranstalter laden ab heute bis Ende Mai Verlage ein, sich für die Präsenzmesse anzumelden. Es soll aber auch flexible digitale Angebote geben. Ein Hygienekonzept sei ebenfalls erarbeitet worden. Dieses könne man wohl je nach Teilnehmerzahl und Corona-Infektionslage angleichen.
Inhaltlich soll es in diesem Jahr um den Rechtehandel gehen. Gastland ist Kanada. Wegen der Corona-Pandemie fand die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Oktober komplett digital statt. Das Filmdrama Nomadland wurde nach seinem Erfolg bei den Golden Globes auch als bester Film beim US-Kritikerpreis ausgezeichnet. Auch Hauptdarstellerin Frances McDormand erhielt den Critics' Choice Award und Chloe Zhao den Preis für die beste Regie. Damit gilt Nomadland nun als großer Oscar-Favorit. Zur besten Komödie erklärten die US-Kritiker Palm Springs und The Crown gewann als beste Dramaserie. Nicht ausgezeichnet wurde die 12-jährige Berlinerin Helena Zangel. Sie war als beste junge Schauspielerin für ihre Rolle im Film Neues aus der Welt nominiert. Der hinter dem US-Filmpreis Golden Globes stehende Verband der Auslandspresse hat nach Vorwürfen Reformen angekündigt. Die Hollywood Foreign Press Association kündigte an, sich auf die Aufnahme von Schwarzen und Angehörigen anderer unterrepräsentierter Minderheiten zu konzentrieren und die Transparenz zu erhöhen. Anlässlich der Preisverleihung letzte Woche hatten Medien die mangelnde Diversität in dem Verband sowie finanzielle Praktiken kritisiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wie geht man um mit so einem Überklassiker wie Vom Winde verweht? Einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, aber halt auch ein Film, der unheimlich viele rassistische Vorurteile bestätigt. Ein sehr verklärtes Bild zeichnet von Herren und Sklaven im Bürgerkrieg. Die schwarzen Figuren sind meist nette Komparsen. Bei HBO zum Beispiel läuft der Film nur noch mit einem erklärenden Vorspann. Und hier in Deutschland läuft ab heute eine aktualisierte Hörspieladaption. Und die fügt dem Originalstoff von 1936 noch ein paar neue Ebenen hinzu.
7 feet.
I have a dream that one day,
yes, barren, strange,
this nation
fruit
will rise up and live out the true meaning of its creed.
Blood on the leaves.
We hold these truths to be self-evident.
Das ist ein Ausschnitt aus dieser Hörspielserie Vom Wind verweht, die Prissy Edition, produziert vom WDR, und geschrieben hat diese Adaption Amina Eisner. Hallo Frau Eisner.
Hallo.
Was hatten Sie denn für einen Bezug zu diesem ganzen Vom Winde verweht Stoff vorher? Hat Sie das irgendwie interessiert oder war das für Sie auch irgendwie veraltetes rassistisches Zeug?
Ich hatte zufälligerweise vorher eine Netflix-Serie geschaut, in der Queen Latifah Hattie McDaniel spielt und so ein bisschen in die Vergangenheit von Hattie McDaniel, die ja durch die Rolle der Mammy als erste schwarze Frau einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Ich habe mir jetzt ein bisschen angeguckt und dann kam kurze Zeit danach die Anfrage, diesen modernen Teil dazu zu schreiben. Das war eigentlich ja, ein bisschen auch Schicksal, vielleicht kann man es nennen, weiß ich nicht.
Ja, okay. Also Sie steckten da auch vorher schon drin. Jetzt haben Sie den Stoff auf heute adaptiert, irgendwie erzählen ihn mit neuen Perspektiven, zum Beispiel eben aus der Perspektive von Prissy, die ja auch im Titel auftaucht. Prissy war im Original eine Nebenfigur. Was für eine Rolle spielt Prissy bei Ihnen?
Also bei mir ist sie vor allen Dingen in der Gegenwartsfassung die Person, die eine Tradition angefangen hat, die ihre Familie bis heute fortsetzt, dass die Geschehnisse rund um die Familie festgehalten werden und das Wissen weitergegeben wird an die nächste Generation.
Mhm. Und wie funktioniert das genau?
Ich habe mir überlegt, dass Prissy eine Art Journal und Tagebuch angefangen hat zu schreiben, was sie halt der nächsten Generation mitgegeben hat und auch einen Stammbaum angefangen hat, weil sie ja als versklavte Person gar nicht so weit in ihre Vergangenheit zurückgucken konnte, auf ihre Familiengeschichte, und das wollte sie für ihre Nachfahren ändern. Mhm.
Und das heißt, das ist eben auch diese Ebene, die da hinzukommt, was das heute ist. Also dass, wenn ich das richtig verstanden habe, in Ihrem Stück Menschen aus Berlin heute, die Nachfahren von Prissy sind, quasi da zurückblicken können. Und vielleicht können wir da einen kurzen Ausschnitt hören, wie das denn klingt, wenn plötzlich das heutige Berlin in diese Vom Winde verweht Situation reinplatzt.
Und dann wird der beschrieben, so ein Redneck mit so einer Bierdose, der schreit zurück, na den natürlich, weil...
Das hat er nicht wirklich.
Doch, und die anderen...
Haben fast alle gelacht. Und keiner hat was gesagt.
Wow. Deutschland 2020.
Wie sind die Reaktionen online?
The usual. Hat er nicht so gemeint. Ist doch nicht schlimm.
Der Typ hat ungeniert das N-Wort gedroppt. What the fuck?
Können Sie das nochmal genauer erläutern? Was ist das genau für eine Ebene und was macht die mit dieser alten Geschichte?
Es wird halt das Leben der Nachfahren von Prissy beleuchtet, wo auch eine der Nachfahrinnen ist jetzt eine afrodeutsche Aktivistin, setzt sich auch politisch ein, wie man jetzt auch gerade in der Szene gehört hat, im Ausschnitt mit auch Freunden, die sie umgeben. Das Erbe wird quasi fortgesetzt und auf die Geschichte nehme ich nicht immer komplett Bezug, aber ich finde, teilweise passiert es schon nebenbei, dass man merkt, wo sind wir heute, was hat sich verändert, seitdem Margaret Mitchell sich diesen Bürgerkriegszustand die fiktionale Ebene dazu gedacht hat.
Also man kann eigentlich zusammenfassen, Sie machen nochmal die Perspektive von heute stark auf damals und eben all das, was in der Zwischenzeit passiert ist und die Perspektive der schwarzen Figuren in der Originalfassung, die ja meist nur Nebenfiguren waren, die werden bei Ihnen stärker.
Genau, ich habe ja nur die moderne Gegenwartsfassung dazu geschrieben. Die Bearbeitung vom Roman gab es schon von WDR-Seite, wurde schon bearbeitet unter der Dramaturgie auch. Und ich mache da nochmal was Neues draus.
Ja, Sie machen was Neues draus. Das ist natürlich total spannend. Und ich glaube schon, dass es viele Leute auch neugierig macht, sich vielleicht nochmal neu mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Kann man sich natürlich auch fragen, ist es wichtig, sich mit diesem alten Stoff auseinanderzusetzen? Oder hätte man vielleicht auch einfach was ganz Neues erzählen können? Wie sehen Sie das?
Ich bin da natürlich auch im Zwiespalt. Ja, natürlich hätte man auch was Neues erzählen können. Aber das bedeutet ja dann nicht, dass es diesen Stoff vom Wind verweht nicht mehr gibt. Und in der Bearbeitung, wie es jetzt geschehen ist, gibt es halt die Unterhaltung zwischen dem, was damals ist und dem, was heute dazukommt, was ich generell sehr wichtig finde, auch wenn wir auf unsere Gesellschaft gucken, wie Sachen sich verändern, dass man mit der Zeit auch mitgeht, weil nicht alles ist zeitlos. Auch Margaret Mitchell hat auf eine Zeit zurückgeguckt, in der sie gar nicht gelebt hat zum Beispiel. Und dann war sie auch Opfer ihrer Zeit in dem, wie sie die Leute beschrieben hat, weil sie einfach noch nicht das Bewusstsein dafür hatte, dass was damals passiert ist, nicht rechtens war, beziehungsweise ein ganz anderes Bewusstsein dafür hatte, wie man da drauf schaut, was wir heute natürlich auch dazugelernt haben.
Genau, und was wir jetzt in dieser ganz neuen Version auch nachhören können, zusammen mit der alten Version. Die Theater- und Hörspielautorin Amina Eisner über die neue Hörspielserie, die jetzt ab heute beim WDR zu hören ist, heißt Vom Wind verweht, die Prissy Edition. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch hier in Deutschland von Kultur.
Gerne, gerne.
Das Medienkollektiv New Media Socialism kommt aus Hamburg, besteht vor allem aus Künstlerinnen und Künstlern, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Und die haben jetzt eine neue Arbeit zu ihrer Erfahrung mit Polizei und Justiz hier in Deutschland und in Europa. Heißt The Justice Project, ist eine Mini-Videoserie, produziert von Kampnagel in Hamburg. Und was das genau für Erfahrungen sind, die da bearbeitet werden, das weiß Natalia Joselewitsch. Die hat sich für uns die Videoserie angeguckt.
Ich eröffne die Verhandlung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Vorwurf lautet gewerbsmäßiger Handel in Form von 2 Gramm Marihuana.
Ein großer Gerichtssaal mit hohen Holzwänden. Auf der Anklagebank sitzt Nasir Jones, ein junger Mann afrikanischer Abstammung. Ihm gegenüber das Gericht. 3 weiße, feindselig wirkende Männer. So beginnt die neue Mini-Webserie The Justice Project, die 3. Produktion des Hamburger Künstlerkollektivs New Media Socialism. Dann ändert sich die Szenerie. Ein Blitz, optische Effekte und plötzlich sitzt der Richter selber auf der Anklagebank. Ihm gegenüber ein neues, schwarzes Gericht. Der Staatsanwalt verliest seine Anklageschrift.
Your Honor. We came here to demand justice for our brother, and not just for him, but for too many African migrants who are suffering from unacceptable conditions in Europe.
Die Serie entspinnt sich zu einer Gerichtsverhandlung gegen den deutschen Rechtsstaat. Im Laufe der Folgen werden mehrere Zeugen aufgerufen, die ihre persönlichen Geschichten und damit über unterschiedliche Aspekte struktureller Diskriminierung erzählen. Die Figuren sind zwar fiktiv, ihre Berichte basieren aber auf realen Erlebnissen der Darsteller. Da ist zum Beispiel der queere Nigerianer Mr. Ulu, der bei seinem ersten Asylantrag aus Scham nicht gleich über seine Homosexualität erzählt hat und dem deshalb die Abschiebung droht. Ganz ähnlich erging es auch Darsteller DJ Rex, der seinen echten Namen lieber für sich behalten möchte.
Mr. Ulus Probleme basieren auf meinen eigenen Erfahrungen, die ich seit 2014 in Europa gemacht habe. Er fürchtet sich, bei seiner ersten Anhörung über seine Homosexualität zu sprechen. Dann geht er nach Deutschland, wird offener und arbeitet als queerer Künstler. Aber weil er bei seinem ersten Gespräch nicht gleich zu seiner Homosexualität gestanden hat, glauben sie ihm hier nicht und wollen ihn zurückschicken.
Wax lebt seit 2017 in Hamburg und ist ein angesehener Künstler in der queeren Szene. Aber trotz zahlreicher Projekte und Kulturförderungen droht ihm die Abschiebung. Und das, obwohl Homosexualität in Nigeria mit hohen Haftstrafen und Verfolgung geahndet wird.
Nigeria ist absolut nicht sicher für queere Menschen. Es ist sehr gefährlich, auf die Straße zu gehen oder deine Nägel zu lackieren oder überhaupt irgendwas zu tun, was nicht männlich ist. Das liegt auch an den Religionen. Das Christentum und der Islam glauben, dass wir böse und verhext sind, und deswegen denkt das die ganze Gesellschaft über uns.
Ein anderer Zeuge, der in der Gerichtsverhandlung aussagt, berichtet über rassistische Kontrollen und überzogene Haftstrafen für schwarze Menschen. Er beklagt die vielen Toten, die unter häufig ungeklärten Bedingungen in deutschen Gefängnissen ums Leben gekommen sind.
How many youths have died in the prison here? How many young people have been shot by the police? We say their names: Uri Jallo, Laya Konde, Afchidi John, Yaya Jabi, Maria Massar, John Amadou and many, many more to count.
Ein der Verstorbenen kannte das Künstlerkollektiv sehr gut. Yaya Jabi, der 2016 in Untersuchungshaft Selbstmord begangen haben soll. Eine Todesursache, die Freunde und Familie nicht glauben können, erzählt sein bester Freund Alhaji Jobati, der den Staatsanwalt spielt.
Er war niemand, der psychische Probleme hatte. Er war ein richtiger Sonnenschein, ein toller Mensch. Ich habe mit Yaya zusammen gewohnt. Er war mein bester Freund. Ich frage mich bis heute, was wirklich passiert ist. Aber sie haben den Fall einfach geschlossen. Für mich war das ein richtiges Trauma.
Durch die verschiedenen Einzelschicksale der Zeugen entspinnt sich ein verdichtetes Netz aus erschreckenden strukturellen Ungerechtigkeiten. Die öffentlich zu machen, war auch für Filmkünstlerin Judith Rau ein wichtiges Anliegen.
Es gibt zwar Menschenrechte, aber die gelten eben nicht für alle gleich. Dass das hier passiert, ist vielen nicht klar. Und ich denke, das ist wichtig, dass man das mitteilt, immer wieder.
Dabei ist eine kraftvolle Serie entstanden, die gerade durch die authentische Wut und Verzweiflung der Spieler mitnimmt und schockiert. Zwar kommt das Stück manchmal etwas sehr anklagend daher, aber genau das soll es ja auch sein. Eine Anklage gegen den vermeintlich gerechten deutschen Rechtsstaat.
Natalia Joselewitsch war das über das Justice Project vom Hamburger Medienkollektiv New Media Socialism. Das ist eine Produktion von Kampnagel in Hamburg, und die Videos sind auch alle noch online zu sehen.